Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und in der Lebenszeit sprechen wir heute über Familiengeheimnisse, also über die Dinge, die irgendwann einmal in der Familie passiert sind, aber über die der Mantel des Schweigens gehüllt wurde und wird. Das uneheliche Kind, ein von einem nahen Verwandten begangenes Verbrechen, vielleicht die Nazi- oder Stasi-Vergangenheit eines Familienmitglieds. Vielleicht kennen Sie das ja, wenn bei einer Familienfeier ein bestimmter Name fällt und plötzlich betretene Stille einkehrt. Oder Sie kommen auf ein bestimmtes Thema und ernten den strengen Blick eines Familienmitglieds und der Satz fällt dann, darüber sprechen wir nicht. Schweigen. Über Geschehnisse in der Familie unter einem solchen Deckmantel können schlimme Erlebnisse weiterwirken. Wann sollte also ein Familiengeheimnis gelüftet werden, wann lieber nicht? Gibt es einen richtigen Zeitpunkt für die Wahrheit? Und wie kann man mit der Wahrheit dann auch Frieden schließen? Vielleicht haben Sie eine Geschichte erlebt, die Sie uns erzählen können und möchten, dann rufen Sie uns gerne an. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464 und Sie können uns auch per Mail erreichen. Schreiben Sie dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit einer Rückrufnummer, wenn Sie sich beteiligen mögen. Am Mikrofon ist Petra Enzelminger. Herzlich willkommen. Und im Studio bei mir ist Andreas Steiner. Er ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Familiengeheimnisse. Was kann man sagen, was fällt da überhaupt drunter?
Also grundsätzlich alles, was irgendwie verschwiegen wird und auch wichtig genug ist, um verschwiegen zu werden. Also Sachen, die unwichtig sind, die werden irgendwie vergessen oder so. Aber wenn irgendwelche Inhalte aktiv irgendwie weg sollen, dann wird es sehr schnell zum Geheimnis. Und das betrifft Ereignisse und aber auch Personen. Mhm. Also entweder die Sachen werden vollkommen verschwiegen, es wird so getan, als habe es dieses Ereignis nie gegeben oder diese Person hätte nie existiert. Oder es wird umerzählt, sodass es nicht so wichtig ist oder die Person nicht so wichtig ist oder es hat auf jeden Fall anders stattgefunden, als es stattgefunden hat.
Also es wird durchaus vielleicht auch mal was runtergespielt, ein bisschen kleiner gemacht.
Runtergespielt, genau.
Mhm. Ja,
an den Rand gedrängt und so weiter. Oft wird es noch nicht einmal so per Befehl verboten, sondern man redet einfach nicht drüber. Und es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen glauben, dadurch, dass man über etwas nicht spricht, dass man etwas ungeschehen machen könnte.
Aber das werden wir im Laufe der Sendung auch noch hören. So einfach ist das eben nicht. Man kann es nicht einfach wegschweigen. Ja. Was gibt es denn da für Arten von Geheimnissen? Was erleben Sie da auch in Ihrer Praxis?
Also es fängt manchmal schon bei den Einzelpersonen an, die selber betroffen sind, einfach dadurch, dass sie etwas erlebt haben, was so schmerzhaft ist, dass die Seele das nicht so richtig aushält, besonders wenn es in der Kindheit geschehen ist. Das wird manchmal regelrecht vergessen, aber wie der gute alte Sigmund Freud schon festgestellt hat, was verdrängt wird, ist nicht weg, sondern es kehrt irgendwann wieder zurück, manchmal auch in einer veränderten Form, durch Symptome zum Beispiel.
Mhm. Können Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen? Was begegnet Ihnen da?
Gut, ich hatte zum Beispiel mal einen Mann in Therapie, der hatte ganz schlimme Verlustängste. Und er sagte aber, ich habe keinen Grund dazu. Ich bin mit der wundervollsten Frau auf der Welt verheiratet. Die ist meine große Liebe und ich weiß, dass es umgekehrt auch so ist. Aber er wurde schon unruhig, wenn sie in einem anderen Raum war und er musste ihr dann hinterhergehen. Und tagsüber hat er sie dann 20 Mal mit dem Handy angerufen, weil er unruhig war und sobald er ihre Stimme hörte, war wieder okay. Und wenn sie auf einer Dienstreise war, dann ist er zu Hause wie ein Tiger rumgelaufen und wenn sie aus ihrem Meeting kam, wo sie das Handy hatte abschalten müssen, dann sah sie dann, dass er da 20 Mal angerufen hatte. Und der erste Gedanke, den ein Therapeut dann hat, ist, okay, wenn aktuell alles so in Ordnung ist, dann muss es irgendwas Altes geben, irgendeinen schlimmen Verlust mal. Und er sagte, nein, es war alles wundervoll. Ich hatte eine ganz wundervolle Kindheit. Auf dem Lande, auf dem Bauernhof, Kühe melken, Schweine füttern, Hühner füttern. Ich erinnere mich nur an wogende Weizenfelder, blühende Apfelbäume, das Rauschen im Wald, Pilze suchen im Wald, Drachen steigen im Winter und so weiter. Und dann, wie ich das so mache, dann fragte ich dann nach seiner Familiengeschichte. Als erstes nach dem Vater und dann fragte er schon, Sie meinen meinen leiblichen Vater, nicht wahr? Und ich, ja, konnte man schon was erahnen. Mhm. Ja, da kann ich nichts dazu sagen. Der ist gestorben, da war ich 2. Arbeitsunfall. eigentlich, aha, glücklich.
Da kam der Psychologe in ihn durch.
Glücklich, glückliche Kindheit, nur der Vater ist gestorben. Mhm. Ja gut, und dann erzählen Sie mir doch mal bitte was von Ihrer Mutter. Kann ich auch nicht, die hat sich umgebracht, da war ich 5. Naja, und es ging dann so weiter, er kam dann halt zu seiner Oma, die starb wieder 3 Jahre später und dann kam er in eine Pflegefamilie. Und er guckte mich dann so an und sagte, warum gucken Sie denn so betroffen? Hat das mit meinem Problem was zu tun? Und ich sagte ihm, ja, und das glaube ich allerdings. Mhm. Ja, und er glaubte halt wirklich, dass das unwichtig sei und es wurde auch nie drüber gesprochen. Aber es hat sich natürlich ausgerechnet bei seiner großen Liebe, bei Frauen, die ihm egal waren, die haben das nicht ausgelöst, natürlich. Bei der großen Liebe hat sich ein kleiner Junge in ihm gemeldet. Mhm. Wir tragen alle das Kind, das wir mal waren, in uns. Und dieser kleine Junge hatte eine furchtbare Angst, dass Mama geht und niemals wieder zurückkommt, was ja wirklich passiert ist.
Und dieser Klient hatte den Vorteil, er wusste um diese Verluste. Das heißt, Sie konnten da relativ schnell ansetzen.
Ja, genau.
Es geht bei uns auch um die unerzählten Geschichten, um das, was eine Familie möglicherweise belastet, weil es nicht bekannt ist oder weil es nur manchen bekannt ist. Das Thema in der Lebenszeit heute. Und Sie können uns anrufen, 00800 446 4464 wählen, wenn Sie mit dabei sein möchten, wenn Sie etwas beitragen möchten zu diesem Thema. Und zugeschaltet ist uns Tembi Wolf. Sie ist Journalistin, hat sich intensiv mit Familiengeheimnissen auch beschäftigt, nämlich als Host in einem Podcast. Herzlich willkommen in der Sendung.
Hallo, guten Morgen.
Familiengeheimnisse, so heißt auch die Podcast-Reihe des MDR, die in der ARD-Mediathek auch zu finden ist. Familiengeheimnisse, sag mir, wer ich bin. Und da sind Menschen zu Wort gekommen, die über ihre persönliche Geschichte erzählt haben. Tembi Wolf, Sie haben das moderiert, ja, waren der Host. Geben Sie uns gerne Beispiele. Welche Familiengeheimnisse haben Sie da zu hören bekommen?
Da kann man gar nicht so viel zusammenfassen. Also ja. Es sind wirklich die unterschiedlichsten Geschichten. Die allererste Folge, die wir aufgezeichnet haben, ist so ein klassisches Familiengeheimnis, wo man direkt dran denkt. Da gab es Missbrauch in einer Familie in der DDR. Und die Protagonistin Peggy, die uns das erzählte, hatte aber nach außen hin ein wahnsinnig, auch DDR-untypisch, glamouröses Leben, hinter dem überhaupt niemand vermutet hätte, dass es da eine dunkle Seite gibt. Mhm. Also es gibt diese wahnsinnig schweren Geschichten. Es gibt Geschichten, die unerwartet gut ausgehen. Also uns hat auch Annelie im Studio von ihrer Geschichte erzählt. Die ist als Kind, als Baby auf den Stufen eines koreanischen Waisenhauses ausgesetzt worden. Und wusste lange nicht, dass ihre Eltern davon ausgegangen waren, dass sie direkt nach der Geburt gestorben ist. Und dann hat sie durch eine Verkettung von Zufällen im koreanischen Frühstücksfernsehen ihre Familie wiedergefunden. Ist nach Korea geflogen und hat sich auf die Suche begeben nach der Antwort auf die Frage, was in den ersten Tagen ihres Lebens passiert ist. Warum ihre Eltern dachten, sie sei verschwunden. Hm. Also es sind die großen Geschichten. Wir hatten eine Geschichte in den ganz neuen Folgen erzählt uns Mike Franz seine Geschichte. Der dachte sehr lange, dass er ein ganz normaler Junge ist, in Dortmund aufgewachsen, in der Nordstadt. Das ist so ein bisschen so ein rougheres Terrain und wurde dort auf dem Borsigplatz, den kennt man so ein bisschen, immer von zwielichtigen Typen angesprochen als Kind, die ihm angeboten haben, wenn er irgendwann mal Hilfe braucht, dann sind die für ihn da. Und er dachte immer, was wollen die von mir? Woher kennen die mich? Und als er 14 ist, kommt er von der Schule nach Hause und seine Mutter erzählt ihm, dass sein Vater, von dem er immer dachte, dass er Immobilienmakler ist, eigentlich einer der meistgesuchten Verbrecher von Deutschland ist, nämlich der Fünffachmörder Norman Franz. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Und was allen gemeinsam ist, ist, dass wir über diesen Moment erzählen, den Herr Steiner auch gerade schon erwähnt hat, den Moment, wo man denkt, Moment, stopp, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie fühle ich mich unwohl, irgendwie komme ich nicht voran in meinem Leben und ich muss mich mal umdrehen und muss mal dahin gucken, wo eigentlich alle sagen, da ist gar nichts.
Und in einer Folge, da geht es um Ihre persönliche Geschichte. Sie sind in der Wendezeit geboren, in Thüringen aufgewachsen. Bis zu Ihrem 5. Lebensjahr kannten Sie Ihren Vater nämlich nicht. Ich versuche mal, die Geschichte in aller Kürze anzureißen. Sie ergänzen dann gerne noch. Kurz vor Ihrer Geburt, das war noch zu DDR-Zeiten eben, hat Ihr Vater Deutschland verlassen und ist nach Tansania geflogen, seinem Herkunftsland. Das hatte auch wirklich erklärbare Gründe und er hatte vor, auch wieder zu ihrer Mutter zurückzukehren. Das aber ist nicht geschehen. Es gab dann nach ihrer Geburt zunächst auch keinen Kontakt mehr. Den hat ihre Mutter dann, als sie 5 Jahre alt waren, wiederherstellen können und ist mit ihnen gemeinsam zu ihm geflogen. Und da kommen wir ja eigentlich zum Geheimnis. Das waren nämlich sie selbst. Sie sind davon ausgegangen, dass ihr Vater sie verheimlicht hat in seinem Umfeld dort in Afrika, dass niemand dort wusste, dass er eine Tochter hat. Soweit so ganz schnell wirklich nur die Vorgeschichte. Im Zeitraffer, im Podcast wird das alles ganz ausführlich ja auch erzählt und erklärt. Wie war das für Sie zu glauben oder glauben zu müssen ja auch, dass Sie in der Welt Ihres Vaters bis dahin gar nicht existiert haben?
Also es stimmte tatsächlich fast. Mein Vater ist nach Tansania geflogen, aber mein Vater ist eigentlich, und das ist total relevant für die Geschichte, aus Südafrika. Ja. Und in Südafrika gab es eben zu der Zeit die Apartheid und meine Familie war politisch bewegt und war ganz verstreut ins Exil überall in der Welt. Und als mein Vater nach Südafrika zurückkam, kam er zurück eben in diese politische Familie, deren Namen man kannte, die was bedeutete. Und ich war immer davon ausgegangen, dass er dort nicht gesagt hat, ich habe da noch eine kleine Tochter in der ostdeutschen Provinz, dass ihm das unangenehm war, dass er das vergessen und verdrängen wollte. Und tatsächlich, also die Folge, in der ich über meine eigene Geschichte erzähle, ist die 9. Oder 10. auf jeden Fall die letzte der ersten Staffel. Und ich hatte das gar nicht vor. Ich habe mir diese ganzen wahnsinnig intimen Geschichten angehört und immer mal wieder darüber nachgedacht, wie das eigentlich bei mir war und ob ich nicht auch mal nachschauen müsste und das immer wieder weggewischt. Und irgendwann hat meine Kollegin gesagt, wie sieht's aus, wir haben noch eine Folge, willst du nicht mal deinen Vater anrufen? Und dann habe ich tatsächlich das allererste Gespräch über diese 6 Jahre, die mein Vater verschwunden war, mit ihm im Studio geführt, vor 4 Menschen, die drumherum saßen und mit 3 Mikros zwischen uns.
Das war eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich Ihren Podcast auch gehört habe, dass das ja recht spät ist. Sie haben ihn mit 5 Jahren kennengelernt und sind jetzt Anfang, Mitte 30, haben also relativ spät ihn darauf angesprochen, auf das, was Sie vermutet haben, dass er nicht über Sie gesprochen hat. Das erklärt es jetzt ein bisschen, aber nicht so ganz. Warum war das so spät? Gab es vorher die Gelegenheit nicht oder war es wirklich was, was Sie nur gefühlt haben?
Es hätte schon die Gelegenheit gegeben. Ich glaube, das kommt in allen Geschichten so ein bisschen durch. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, diesen Vorhang aufzuziehen, weil man hat sich so ein Bild von seiner Familie. Man hat so ein Bild von seiner Familie und hat zusammengefunden und jeder hat seine Rolle und sich dann hinzustellen und zu gucken, was davon stimmt eigentlich. Das kann ja wahnsinnig schmerzhaft sein. Und in einigen Fällen von Menschen, mit denen wir gesprochen haben, war das so, dass die Familie danach nicht mehr zusammengehalten hat, so wie sie vorher war. Dass Menschen irgendwie nicht mehr Mama und Papa anrufen konnten und den Kontakt halten konnten und dann vielleicht sich Wahlfamilien gesucht haben oder so. Und also die Vorstellung, dass mir mein Vater sagen könnte, ja, war so, das war mir alles zu viel und hat mich auch nicht so groß interessiert, ist schon durch meinen Kopf gespukt vorher. Mhm. Ich war auch zum Interview tatsächlich 10 Minuten zu spät, weil ich noch vor der Tür stand und hin und her gelaufen bin und so dachte, will ich das wirklich, will ich wirklich diese Frage stellen und wie ist meine Beziehung zu meinem Vater in 2 Stunden? Ist sie ganz anders als vorher. Gerade haben wir uns so ein bisschen zusammengefunden und spät kennengelernt. Also hat eine Ebene gefunden, hat Gemeinsamkeiten gefunden. Aber es kann ja alles wieder weg sein, wenn das rauskommt, was man nicht erwartet.
Es war dann aber ein ganz berührender Moment. Wie gesagt, ich habe den Podcast gehört und ihr Vater hat dann auch geantwortet auf die Frage, nämlich, dass er sich überhaupt nicht verheimlicht hat, sondern dass alle von ihnen wussten, auch auf der Arbeit und so. Und ich hatte auch das Gefühl, als er das so erzählt hat, dass es ihm auch ganz, ganz wichtig war, dass sie das auch wissen und dass sie das auch glauben. Wie war das für Sie, als er das Ihnen dann so gesagt hat? War vermutlich eine Wahnsinnserleichterung, dass Sie gemerkt haben, so, Sie lagen falsch und das macht überhaupt nichts mit Ihrer Beziehung, wenn Sie das jetzt auch ansprechen.
Das war ein toller Moment. Es war wahnsinnig emotional, obwohl es eben so eine sterile Situation war mit den Mikros. Mhm. Und es hat so ein bisschen die Tür geöffnet auch, dass ich danach ganz andere Fragen noch stellen konnte. Es ist ja oft so, dass so ein Geheimnis irgendwie eine Tür ist in so einen Raum. Und wenn man die auf hat, dann fallen einem plötzlich noch andere Sachen ein. Man kann Sachen besser ordnen. Es ist wie so ein Puzzle, das sich zusammenfügt. Ich hatte zum Beispiel kurz vorher, bevor das Gespräch stattfand, hat mir meine Mutter einen Stapel Briefe geschickt, die sie mit meinem Vater ausgetauscht hat, aus der Zeit direkt bevor er verschwunden ist. Und die lagen in meinem Schrank, ich hätte die gleich aufmachen können, aber ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich nicht wusste, ob ich sehen will, was da drin steht. Ob er zum Beispiel Versprechungen macht, die er nicht hält, ob irgendwie die sich beschimpfen, die beiden, und Vorwürfe machen. Und nachdem wir dieses Gespräch geführt hatten, habe ich dann den Mut gehabt, diese Briefe aufzumachen und herausgefunden, dass es Liebesbriefe waren. Wahnsinnig schöne. Und das hat einfach wie ich in der Welt stehe und wie ich weiß, dass ich entstanden bin, das hat mir einfach nochmal ein ganz anderes Selbstbild gegeben.
Und im Studio hier bei mir ist ja Andreas Steiner, der hat jetzt ab und an auch mal genickt, hört Ihnen auch ganz aufmerksam zu. Psychologe, Verhaltenstherapeut, unerzählte Geschichten, warum Familiengeheimnisse belasten, so haben wir ja die Sendung auch überschrieben. Was ist Ihre Antwort, wie sehr können Sie auch belasten und warum?
Sie können deswegen sehr belasten, weil es ist nun mal kein Zufall, welche Sachen verschwiegen werden und welche nicht. Und die verschwiegen werden, die müssen so dramatisch sein, um verschwiegen werden zu müssen. Also es ist irgendetwas, was dem ganzen System oder auch einzelnen Personen einfach Angst macht. Das kann mit einem ganz schlimmen Schmerz zu tun haben, es kann mit Schuld, mit Scham behaftet sein. So, dass das System, also das soziale System Familie, dann so reagiert, dass es irgendwie einfacher erscheint, so zu tun, als gäbe es dieses Ereignis nicht oder es hätte es irgendeinen bestimmten Menschen nie gegeben. Bei toten Kindern zum Beispiel haben wir das oft, ja, dass das, wenn Kinder ganz früh sterben oder bei der Geburt sterben oder so etwas, dass das etwas so Schmerzhaftes ist, dass viele so tun, als habe es dieses Kind nie gegeben. Und natürlich, sobald dieses Thema tote Kinder, das kann man im Fernsehen sehen, man liest was drüber, jemand erzählt etwas, dass das natürlich sofort andere Reaktionen auslöst als bei Familien, die bei diesem Thema unbelastet sind. Und ähnliche Sachen passieren eben auch, wenn jemand eine große Schuld auf sich geladen hat oder etwas getan hat, was den Normen des Systems nicht entspricht. Ja, das kann sogar aus heutiger Sicht was Harmloses sein. Früher zum Beispiel haben Homosexuelle ihre Identität verschwiegen und haben dann zum Schein geheiratet, eine Frau geheiratet und sogar Familie gehabt, damit das niemand merkt. Oder früher konnte jemand aus der Familie vollkommen ausgeschlossen und verbannt werden, wenn ein Protestant eine Katholikin geheiratet hat oder umgekehrt oder noch schlimmer eine Jüdin.
Und weil Sie sagen systemisch, es gibt ja auch die Geschichten, die wir immer wieder auch hören, Stasi-Vergangenheit, Nazi-Vergangenheit, also die politische Geschichte, die verheimlicht wird. Und von Tammy Wolf haben wir gerade gehört, es kann auch ein Missverständnis tatsächlich sein, wo es dann auch gut ist, wenn es aufgeklärt wird, weil man merkt irgendwie, es ist alles gar nicht so schlimm. Sie können uns weiter anrufen, die 00800 446 4464 wählen. Wenn Sie eine Geschichte erzählen möchten, die Sie erlebt haben oder die Sie mitbekommen haben. Andreas Steiner, Sie arbeiten mit Familien, Paaren, Einzelpersonen. Wir sprechen darüber, wie belastend es ist, aber auch wie möglicherweise es auch erleichternd ist, was wir gerade von Tammy Wolf auch gehört haben. Dann öffnen sich vielleicht auch Kanäle, kann man über ganz andere Dinge plötzlich reden. Wie sehen Sie das?
Absolut genauso. Das Problem ist ja, dass bei Geheimnissen, wie gesagt, die Sachen sind so dramatisch, dass sie trotzdem wirken. Also alles, was geschehen ist, wirkt, auch wenn man nicht drüber redet, und hat Auswirkungen, nur dass dann niemand weiß, was das eigentlich ist und wohin es eigentlich gehört. Und sehr oft werden dann, wenn Kinder jetzt geboren werden, die werden ja in eine bereits lebendige Dynamik reingeboren. Also zumindest Vater und Mutter gibt's ja bereits und die haben ihre bereits gelebte Biografie mit allen möglichen, vielleicht auch dramatischen Ereignissen und stammen ihrerseits auch wieder aus Familien. Und jeder Familie gibt es irgendwelche Normen und Gesetze, aber auch Tabus, aber eben auch unbewältigte Sachen. Und Kinder reagieren dann darauf und reagieren eben oft auch so, dass das Dramatische irgendwie gefühlt wird und dass Kinder dann sogar denken, sie müssten irgendetwas dazu beitragen, dass es wieder gut wird oder so. Und auf diese Weise tragen viele Menschen einen Haufen Kram mit sich rum, der gar nicht der eigene ist. Und niemand weiß es aber wirklich, es wird aber gespürt. Und man merkt es dann eben an Symptomen. Jemand kommt dann in Therapie und hat eben Symptome, die er sich nicht erklären kann. Lebensthemen, die sich immer wieder wiederholen. Und überhaupt auch so persönliche Krisen. Also wenn einem Kind zum Beispiel die eigene Herkunft verweigert wird, also tabuisiert wird, dann kommt das so an wie, da gibt es etwas in dir, was nicht gut ist. Sonst müsste man es ja nicht verschweigen. Mhm. Und wenn das nicht gut ist, heißt, ein Teil deiner Identität ist nicht gut. Das heißt, du bist irgendwie nicht richtig gut. So kommt es zumindest beim Kind an. Und deswegen kehrt eben dann oft so eine große Erleichterung ein, wenn das endlich erlaubt ist, wenn es benannt werden kann oder so. Und vielleicht irgendwelche verschollenen Elternteile irgendwann wiedergesehen werden und das vielleicht sogar so einen guten Ausgang dann hat, wie wir gerade gehört haben.
Sie können sich weiter beteiligen an dieser Sendung 00800 446 44464 oder schreiben Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de, natürlich auch anonym, wenn Sie das mögen. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten wieder in der Lebenszeit. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit, in der wir sprechen über unerzählte Geschichten. Warum Familiengeheimnisse belasten? Wir haben da vor den Nachrichten schon einiges gehört, wie belastend es sein kann, wenn Dinge unausgesprochen bleiben. Es gibt sicherlich verschiedene Arten von Geheimnissen. Schwere Geheimnisse, die ja zu Recht Geheimnisse sind, weil sie eben unter den Teppich gekehrt werden sollen, weil sie möglicherweise sehr wehtun, schmerzhaft sind, weil sie auch mit Scham verbunden sind, mit Dingen, die eben nicht ans Tageslicht sollen, weil vielleicht auch diejenigen, die die Geheimnisse bewahren, das Gefühl haben, dass es gut ist, dass andere sie nicht erfahren, dass sie möglicherweise bewahrt werden eben vor dem Schlimmen. Und Andreas Steiner, der Psychologe hier in der Runde, hat uns schon erklärt, es ist aber dann doch oft etwas, was wabert, was so unterschwellig da ist, was dann irgendwie ans Tageslicht kommen will. Und Tembi Wolf ist mit dabei, sie ist freie Journalistin, Podcasterin, hat über Familiengeheimnisse eben auch einen Podcast gehostet, hat uns das ebenfalls auch so erklärt, wie wichtig es für sie vielleicht auch selber war, zu erfahren, was die Wahrheit war, damit neue Kapitel auch in ihrem Leben aufgeschlagen werden konnten. Tembi Wolf, die Menschen, die in dem Podcast Familiengeheimnisse über das Schweigen in ihren eigenen Familien erzählt haben, die haben das ja auch alle erlebt, wie es ist, wenn die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Sie haben das aber schon angedeutet, das ist sehr unterschiedlich, wie das dann ausgeht. Was haben Sie erfahren? Welche Gefühle sind da möglicherweise hochgekommen? Erleichterungen, Enttäuschung, auch Scham? Was ist da möglicherweise auch zerbrochen?
Das kommt ganz auf das Geheimnis an.
Ja, es sind 12 Folgen, muss man sagen. Also ganz unterschiedliche Schicksale, die da auch beschrieben werden in diesen Erzählungen. Mhm.
Ich glaube, wenn ich das so aus unserer Recherche, auch den vielen, vielen Vorgesprächen, die wir mit anderen Menschen geführt haben, waren wir uns irgendwann im Team alle einig, dass man eigentlich sagen kann, egal, welche Gefühle erstmal vorkommen, es ist immer der richtige Weg, so ein Geheimnis anzusprechen. Oft ist das am Anfang so ein Mix aus Verwirrung. Also wir haben zum Beispiel mit Uli gesprochen, eine unserer Gästin im Podcast. Die hat nach dem Tod ihres Vaters einen Karton überreicht bekommen aus seinem Nachlass. Und darin waren Kleider und Pumps und Tagebucheinträge von ihrem Vater. Also quasi das zweite Leben, das ihr Vater im Geheimen geführt hat. Und das hat natürlich erstmal weniger erklärt, sondern mehr Fragen aufgemacht, die Uli erstmal selbst durcharbeiten musste. Die musste erstmal überlegen, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für unser Verhältnis, warum hat er das nicht mit uns geteilt, hat er uns nicht vertraut. Und das ist oft ein sehr langer Prozess, oft auch ein Prozess, in dem unsere Protagonistin Therapie gemacht haben, Traumatherapie gemacht haben teilweise. Und erst am Ende davon kommt irgendwie so eine Erleichterung daraus, dass sie, würde ich sagen, verstehen, was das für sie bedeutet hat, dieses Geheimnis in der Familie, was das mit ihnen gemacht hat, warum sie selber so sind, wie sie sind. Ich glaube, das steht immer so am Ende von so einem Prozess. Und manchmal, wie ich schon vorhin gesagt habe, also manchmal ist die Familie dann noch da und manchmal muss man sich ganz neu verorten auf der Welt. Und manchmal ist es aber auch eine Erleichterung zu sagen, okay, dieses Verhältnis zu den Eltern, das ja auch nicht immer gut ist, wenn da so lange was zwischen einem stand, vielleicht passt das gar nicht mehr zu meinem Leben.
Beziehungen verändern sich auch, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Ich hatte in einer anderen Sendung einen Autoren hier, der die Nazi-Vergangenheit eines Verwandten aufgedeckt hatte und in seiner Familie danach Anfeindungen und Ausgrenzung erlebt hat. Andreas Steiner, da rutschen ja auch Gefüge auseinander, wie wir es gerade auch gehört haben. Familiensysteme, die Last des Ungesagten kann auch zur Last des Gesagten werden?
Also es kann nur zur Last des Gesagten werden, wenn es vorher schon eine Last ist. Ja, also unbelastete Familiensysteme können konstruktiv mit solchen Themen umgehen. Es ist eine ungeheure Anstrengung, Sachen zu verschweigen und zu verdrängen. Und wenn jemand dann das aufdeckt, stößt er dann manchmal tatsächlich in ein Wespennest. Ja. Und das, bevor die Leute sowieso Angst hatten, kommt dann raus. Und derjenige, der es dann aufgedeckt hat, auf den kommt dann die ganze Wut, aber nicht auf den, der es verursacht hat. Mhm. Es gibt einen ganz bekannten Film von Lars Winterberg, der heißt Das Fest, wo ein sehr reicher Mann seinen 60. Geburtstag in einem großen Schloss feiert und alle Verwandten sind eingeladen. Und er hat 4 Kinder, wobei eine der Töchter sich bereits umgebracht hat. Und der älteste Sohn hält eine Rede zu Ehren des Vaters. Er hat sogar 2 verschiedene Umschläge, einen roten, einen grünen. Vater soll sich einen aussuchen. Und Vater sucht sich dann den grünen aus und er sagt, gute Wahl, das ist nämlich eine Art Wahrheitsrede. Und sie trägt den Titel, wenn Papa badet. Und dann liest er vor der ganzen Verwandtschaft vor, wie der Vater ihn und diese andere Schwester, die sich bereits umgebracht hat, sexuell missbraucht hat über viele Jahre hinweg. Und alles erstarrt und die erste, die wieder ihre Krabbensuppe weiter isst, ist die Mutter. Und der jüngste Bruder, der davon bisher nichts wusste, geht nach vorne und schlägt den Redner, den Sohn, der das offenbart hat, nieder. Und das ist ganz typisch eben, derjenige, der es thematisiert, der kriegt als erstes die Faust ins Gesicht und nicht derjenige, der es verursacht hat. Allerdings kommt durch so etwas natürlich trotzdem etwas in Gang, aber das ist etwas sehr Dramatisches und sehr Unbequemes für viele Familienmitglieder, gerade wenn es den eigenen Vater betrifft, weil das ganze Verhältnis muss ja umdefiniert werden und eine Verehrung, die da ist, die bekommt dann natürlich ganz empfindliche Risse. Und deswegen ist es vielen lieber, dass man so tut, als hätte es diese Ereignisse nicht gegeben. Es ist einfach bequemer und man kann sich auch illusorische Bilder aufrechterhalten.
Da gibt es auch durchaus Experten, die sagen, manchmal ist das auch sinnvoll, wenn man da möglicherweise ein Geheimnis auch nicht lüftet. Oder auf jeden Fall muss man den richtigen Augenblick finden und das auch möglicherweise begleiten. Es sind sehr sensible Themen, die da offenbar auch unter dem Deckmantel gehalten werden, weil sie ja schmerzhaft sind, weil sie möglicherweise andere verletzen. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 4464 4464 zu wählen, wenn Sie sich beteiligen mögen, wenn Sie eine Geschichte erzählen möchten oder uns zu schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de und angesichts unseres Themas heute natürlich eben auch, wenn Sie mögen, ohne dass Ihr Name genannt wird. Und in der Leitung ist eine Hörerin, die uns angerufen hat, Alexandra. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo, hi.
Sie haben ein eigenes Familiengeheimnis, was Sie gerne teilen können und mögen.
Ja, genau. Und zwar, ja, ich bin aufgewachsen mit zwei weiteren Geschwistern, also drei Geschwister insgesamt. Und ich bin die Älteste. Und bei mir ist der Haushalt halb russisch, halb ukrainisch. Also eine sehr DDR-lastige Erziehung, sage ich jetzt mal, um es vorsichtig auszudrücken. Und ja, mein Stiefvater, also mein Papa, ich sage jetzt einfach mal Papa, der hat mich ja ganz oft sehr, sehr unfair behandelt und auch ja geschlagen und misshandelt und meine Geschwister halt eben nicht. Und ich habe dann immer auf Spaß gesagt, Mama, bin ich adoptiert vielleicht, weil ich sah sie auch ganz anders aus als meine Geschwister. Und ja, irgendwann, ich habe dann mal bei Oma gewohnt, dann mal bei Tante und Onkel gewohnt. Also ich habe irgendwie immer irgendwo anders gewohnt und nicht zu Hause so richtig, weil man mich irgendwie beschützen wollte sozusagen. Und dann, wo ich selber quasi Mutter wurde, haben die mir das gleich, ich wurde relativ früh Mutter, mit 18, haben die mir dann gesagt, dass mein Vater gar nicht mein Vater, also nicht mein richtiger Vater, sondern mein Stiefvater ist. Und da habe ich aber tatsächlich, ich war dankbar und froh, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt hat alles einen Sinn. Es hat für mich vorher keinen Sinn ergeben, wieso ich anders behandelt werde. Es hat für mich vorher keinen Sinn ergeben, wieso ich schlechter behandelt werde, wieso ich, ja, wieso da einfach so krasse Unterschiede gemacht werden. Und dadurch natürlich bekam man viele Selbstzweifel und Probleme, psychische, ne, die sich halt dann ins Erwachsenenleben mitgetragen haben. Und dann aber, seitdem ich wusste, dass das eigentlich mein Stiefvater ist und nicht mein echter Vater, konnte ich ihm verzeihen. Ich konnte ihm sehr, sehr vieles verzeihen, weil ich ja einfach dann gemerkt habe, verstanden habe, okay, ich war halt wirklich nicht sein Kind.
Das
Ja, ist
Geheimnis war
nicht.
zumindest gelüftet. Wir haben die Sendung überschrieben, Unerzählte Geschichten, warum Familiengeheimnisse belasten. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann ist es so, dass Sie heute ganz anders auf Ihre Kindheit schauen und dass die Belastung durchaus da war und Sie sich jetzt besser fühlen, auch
Ganz
als
genau,
Mutter
ja.
Ihr Leben besser leben können.
Ja, ich konnte ihm verzeihen für alles oder für das meiste zumindest. Und ja, es fühlt sich besser an, das jetzt zu wissen. Ich war aber auf jeden Fall natürlich sauer auf meine ganze Familie, weil jeder wusste darüber Bescheid, aber keiner hat es mir gesagt. Nur jeder hat immer gesagt, dein Vater ist scheiße, hör nicht auf ihn, egal was er sagt, der labert nur Mist. Aber ich konnte den Hass von den anderen nicht verstehen. Ja, und dann war ich dann halt eben ein bisschen sauer auf die anderen, dass die haben mich von da weggeholt und Jugendamt war da und ach, was weiß ich nicht, was alles da noch alles gewesen ist, ja. Und dass die da all die Jahre nichts gesagt haben, da war ich sauer.
Ja. Alexandra, herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Und wir wünschen Ihnen natürlich von dieser Stelle aus alles, alles Gute für Ihre Zukunft und ja, Ihre Familie, die Sie inzwischen gründen konnten. Herzlichen Dank nochmal und ja, einen schönen Tag wünschen wir Ihnen. Unerzählte Geschichten, warum Familiengeheimnisse belasten, das ist das Thema heute hier in der Lebenszeit. Und wir haben jetzt mehrere Geschichten auch gehört, die dann irgendwann erzählt wurden, die zunehmend auch zur Belastung möglicherweise geworden sind. Wie befreiend kann Wahrheit dann sein? Alexandra hat uns das auch gerade geschildert, wenn sie dann irgendwann ans Licht kommt. Andreas Steiner, es ist aber ja, wie wir auch gehört haben, durchaus immer eine Frage, wann kommen Sie ans Licht, unter welchen Umständen kommen Sie ans Licht? Wenn Sie Patienten haben in Ihrer Praxis und Sie merken, da ist irgendetwas, was aus der Vergangenheit in der Gegenwart belastet, Wie gehen Sie dann vor? Also wie erfahren Sie, dass da tatsächlich etwas möglicherweise ist, was ans Licht kommen sollte, was gelüftet werden sollte? Wie geht man da vielleicht auch vor, wenn man diese Ahnung in sich spürt?
Also zunächst mal ist es so, ich mache bereits in der ersten Stunde, auf jeden Fall in einer der ersten Stunden, schon eine sehr ausführliche Anamnese, was auch die ganze Familie betrifft. Also ich frage eben nicht nur nach Klient und der aktuellen Lebenssituation, sondern eben auch nach Biografie, aber eben auch nach Familie und lasse dann eben erzählen Vater und Mutter und deren Familien. Und da kommt es bereits da schon vor, dass Fragen nicht beantwortet werden können. Manchmal sagt einer, ich kenne meinen Vater gar nicht, okay, dann ist es noch näher dran. Aber es gibt dann Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, ob mein Vater noch Geschwister hat. Oder von den Eltern meines Vaters weiß ich überhaupt nichts, der hat nie davon gesprochen. Naja, und das ist natürlich eine Auffälligkeit, denn warum spricht einer über seine Familie nicht? Muss es einen Grund für geben? Und meistens ist es kein harmloser Grund, weil normalerweise ist es so, dass Eltern und Kindern sich einander wichtig sind, miteinander reden, sich lieben und dass jeder auf diese Weise seinen Platz im Familiensystem hat. Und wenn da irgendwelche weißen Flecke sind, ja, wie auf einer Landkarte, wo unerforschtes Gebiet ist, wo da nichts ist, dann kriegen die Aufgabe, dann mal nachzufragen, was da ist.
Drängt sich mir aber auch die Frage auf, ob das nicht vielleicht doch auch eine Generationenfrage gerade in Deutschland mit unserer Geschichte ist. Denn es gibt ja durchaus in dieser Elterngeneration, die jetzt langsam auch wirklich schon in den älteren Jahrgängen sind, Menschen, die vielleicht es auch gar nicht gewohnt sind, dass über ihre Vergangenheit gesprochen würde, über ihre Familie gesprochen wurde. Und unter den Jüngeren ist es vielleicht deutlich klarer, dass man auch beschreibt, wo man herkommt und wer man ist.
Habe ich eigentlich nicht den Eindruck. Also es ist natürlich tatsächlich so, dass früher in manchen Familien auch weniger geredet wurde, aber dieser Spruch, auch das weiß ich nicht, oder wir sind nicht so familiär, den habe ich durchaus auch bei Jüngeren. Denn dramatische Themen sterben ja nicht aus. Wir haben natürlich in der Großeltern, manchmal sogar immer noch Elterngeneration, dieses Nazi-Thema. Wir haben etwas jüngere Vergangenheit, das Stasi-Thema. Aber wie gesagt, es können auch Sachen sein, je nachdem, wie rigide das System mit seinen ganzen Normen organisiert ist, dass auch harmlos anmutende Sachen dazu führen können, dass über Sachen nicht geredet wird. Und so Sachen wie Herkunft und so etwas, das kommt alle Nase lang vor. Das besonders fehlende Väter ist sehr viel häufiger als fehlende Mütter.
Wenn jetzt jemand zuhört und spürt, also es gibt da etwas, über das wir nie sprechen in der Familie. Wie kann da ein erster Schritt aussehen, ohne die Familie dann auch gleich zu sprengen, muss man ja auch dazu sagen, haben wir auch gehört. Das ist ja eben auch ein sehr sensibles Ding, den Mantel da wegzunehmen oder den Vorhang aufzumachen, hinter die Kulisse zu gucken und zu sagen, so, ich möchte es jetzt aber wissen, wie spreche ich das an?
Also grundsätzlich sollte man versuchen, es anzusprechen. Manchmal ist die Familie auch überraschend aufgeschlossen. Also ich hatte letztes Jahr erst einen Mann in Therapie, der über seinen Vater absolut gar nichts wusste. Und ich habe ihm den Auftrag gegeben, fragen Sie ihn doch. Und da hatte er Angst vor. Es entsprach nicht der Familiennorm. Kam dann aber und erzählte, der Vater habe ganz viel erzählt. Und der Vater hat 5 Stunden lang ununterbrochen von seiner Familiengeschichte erzählt und war sogar froh, dass er endlich mal etwas erzählen durfte, weil es war so seine Rolle, dass er unwichtig war in der Familie. Also solche Sachen gibt's auch. Aber es ist natürlich richtig, man muss immer damit rechnen, dass das System sich wehrt und diese Sachen nicht wahrhaben will und dass derjenige Stress kriegt, der Sachen aufdecken will. Und dass dann eben auch Sachen nicht erzählt werden. Ich gebe dann meistens die Aufgabe, dass man so ein bisschen Detektivarbeit machen muss und ich helfe dabei eben auch. Allein von Lebensdaten lässt sich ja etwas ablesen. Und es gibt manchmal weiter entfernte Verwandte, die auch ganz gut Bescheid wissen, die etwas unbefangener bereit sind, Sachen zu erzählen.
Das habe ich in der Vorbereitung auch gelesen, dass das ein ganz guter Weg ist, irgendwie eine Großtante mal anzusprechen oder einen Großcousin oder so. Jemand, der ein bisschen weiter entfernt von der Kernfamilie ist und vielleicht mal drauf geguckt hat und einem vielleicht einen Hinweis geben kann.
Genau, und diese Leute sind oft nicht ganz so angstbehaftet und können da etwas unabhängiger und lockerer drüber erzählen. Also solche Sachen gibt es. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, einfach mal ins Stammbuch zu gucken, weil aufgrund der sogenannten harten Fakten, also wann ist jemand geboren und wann gestorben, sich auch Sachen rekonstruieren lassen. Ich hatte mal einen Mann in Therapie, der war aufgewachsen nach dem Krieg mit seiner Zwillingsschwester und einer älteren, deutlich älteren Schwester. Und diese deutlich ältere Schwester war schon ganz früh in ein Internat gesteckt worden und kam nur ganz selten zu Besuch. Und irgendwann hat er dann rausgefunden, dass er und seine Zwillingsschwester vom Geburtsdatum 3 Wochen auseinander waren. Und da stimmte also irgendetwas nicht. Naja, und was er dann rausgefunden hatte, war, seine sogenannte ältere Schwester war eigentlich seine Mutter. Und zwar aus einer früheren Beziehung seiner vorgeblichen Mutter mit einem anderen Mann. Das heißt, die Mutter war alleine mit einer halbwüchsigen Tochter und lernte dann seinen Vater kennen. Und der hatte dann gleichzeitig mit Mutter und Tochter ein Verhältnis. Und zur gleichen Zeit wurden beide Frauen schwanger. Und um das zu vertuschen, sind die beiden in etwa gleichaltrigen Kindern dann als Zwillinge ausgegeben worden. Und die leibliche Mutter, die gleichzeitig seine Halbschwester war, die wurde dann sozusagen im Internat entsorgt.
Aber wenn man Ihnen zuhört, es ist einerseits eine Detektivarbeit, andererseits eben tatsächlich stecken auch wirklich schwerwiegende Geschichten dahinter, die man dann auch aufarbeiten muss. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 446 4464 zu wählen. Unerzählte Geschichten, warum Familiengeheimnisse belasten. Die Beispiele zeigen ja schon, warum sie belastend sind, weil es eben Geheimnisse sind, weil es eben Dinge sind, die oftmals einen Hintergrund haben, der ja, die Seele auch angreift. Und wir haben einen Hörer in der Leitung. Herr Opitz hat uns angerufen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Geschichte oder beziehungsweise was Sie uns erzählen.
Kurzfassung,
würden.
Ja.
Oh, ja. Da klingt schon durch, Sie haben eine lange Geschichte, die Sie eigentlich erzählen
könnten.
Ja, ich
weiß, dass nur noch wenig Zeit ist bis zu Nachrichten. Deshalb versuche ich mal ganz kurz. Ich bin in eine Tradition, in eine Familie hineingeboren, die sehr belastet war. Durch Urteile an den Großvater wegen Kindesmissbrauch, vermutlich aus meiner Sicht war er homosexuell. Das hat eine lange Geschichte. Das kann ich jetzt nicht in der Kürze so sagen. Meine Mutter wurde den Großeltern weggenommen in der Nazizeit und, weil man sagte, das ist gefährlich, der Typ. Entweder du trennst dich von deinem Mann oder wir nehmen dir das Kind weg. Meine Mutter ist also als kleines Kind von einer Pflegefamilie in ein anderes Kinderheim, emotional schwer geschädigt dadurch worden und. Und das alles hat man mir dann verschwiegen, beziehungsweise mir wurde erzählt, ja, der Großvater, das war Nazi-Opfer. Tatsächlich ist er verurteilt in der Psychiatrie 1945 im Frühjahr an Mangelernährung krepiert. Gut, das könnte ich jetzt 10 Minuten oder 20 Minuten ausführen. Das alles wusste ich nicht, inklusive einer Generkrankung, die ich habe, die jetzt im Alter bei mir zur Erblindung geführt hat, von der meine Mutter wusste, die sie mir auch nicht erzählt hat. Weil sie war einfach überfordert. Meine Mutter wusste nicht, aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte, wie man mit kleinen Kindern umgeht. Die wusste nicht, was ist ein kleines Kind? Was haben die Bedürfnisse? Und sie hat dann selber, ich hatte 2 Geschwister, die beide schon verstorben sind. Gut, und ich habe dann als Jugendlicher überlegen müssen, ja, wie gehe ich damit um? Ich habe für mich den Punkt gefunden, du wirst die Mutter, die du dir wünschst, nie kriegen.
Das heißt, sie wollten ihren Frieden auch damit
schließen. Und das war für mich der Ausstieg, dass ich nicht jahrelang immer wieder, mein Vater gab es nicht, oder jedenfalls nur sehr entfernt. Die haben sich 2 Wochen nach meiner Geburt, war die Scheidung. Mir wurde erzählt, ich war 3. Also das Leben besteht aus einer, meine Vorgeschichte ist mir eigentlich als ein Bündel von Unwahrheiten. Ich sage bewusst nicht Lügen, weil meine Mutter konnte es nicht besser. Ich habe auch Frieden mit ihr. Aber ich musste als junger Mensch da irgendwie mit umgehen.
Wir sprechen über unerzählte Geschichten und die Frage, warum Familiengeheimnisse auch belasten können. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann ist es so, dass es für Sie wichtig war, dass Sie das alles wussten, damit Sie den Frieden schließen können.
Nee, ich wusste das ja alles nicht. Ich habe vor 10 Jahren habe ich mir die Krankenakte meines Großvaters aus dem Landesarchiv. Er ist in Osnabrück in der Psychiatrie gestorben, hatte vorher eine Tournee durch alle möglichen Krankenhäuser und Gefängnisse. Und die Akten konnte ich mir anfordern und habe vor 10 Jahren eigentlich erst erfahren, was wirklich da so gewesen ist. Und wie ich, was wirklich gewesen ist. Mhm. Aber ich habe als junger Mensch tatsächlich, das war der Punkt, hat mich das sehr, sehr, sehr belastet. Auch im Verhältnis, das habe ich vorhin noch kurz Ihrer netten Kollegin gesagt.
Unserem Telefonteam. Mhm.
Ja, auch im Verhältnis zu Frauen. Das war irgendwie, also Sexualität war in meiner Familie, im Verhältnis meiner Mutter, war das ein einziges No-Go. Ich habe einmal als Jugendlicher, habe ich sie mal richtig gezielt unter Rotwein gesetzt. Da hat sie mir 2 Dinge erzählt, die ich mich erinnere. Vielleicht hat sie mir noch mehr erzählt, aber die 2 Dinge erinnere ich mich.
Und Herr Opitz, ich muss tatsächlich auf die Uhr gucken, aber wir haben noch 10 Sekunden.
Das Erste ist, wenn 10 Sekunden, das ist dann nicht angemessen für den Inhalt.
Halbe Minute.
Tut mir sehr leid. Also, dass meine Mutter, wenn mein Vater aus dem Krieg kam, 44, und wollte dann mit seiner jungen Frau ins Bett, ist sie geflohen ins Bett ihrer Mutter. Das hat sie mir erzählt.
Ja? Herr Opitz, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie so offen hier über das geredet haben, was Sie auch belastet hat lange Zeit. Ich wünsche Ihnen von dieser Stelle aus weiterhin alles, alles Gute und verabschiede mich in die Nachrichten. Wir hören uns gleich wieder in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Bis gleich.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Weiter mit dem Thema unerzählte Geschichten, warum Familiengeheimnisse belasten. Am Mikrofon ist Petra Ensminger und bei mir im Studio ist Andreas Steiner. Er ist Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut, außerdem auch Lehrtherapeut und Leiter des Instituts für systemisch-empirische Psychotherapie, kurz SEPT. Und Timmy Wolf ist uns zugeschaltet. Sie ist Journalistin, Podcast-Host von Familiengeheimnisse. Und vor den Nachrichten hatten wir einen Hörer mit in der Leitung, Herrn Opitz, der sehr nah an die Nachrichten rangegangen ist und sehr eindrücklich erzählt hat, was er erlebt hat in seiner Familie. Die Geschichte seines Opas vor 10 Jahren dann recherchiert hat, weil er herausfinden wollte, was ist eigentlich wirklich mit dem Opa gewesen, der in der Nazi-Zeit wohl auch weg... Wie soll man sagen, er ist in Gefangenschaft geraten und seine Mutter wurde ihm weggenommen, also die Mutter von unserem Hörer und er ist noch in der Leitung. Schönen guten Morgen nochmal, Herr Opitz, und danke, dass Sie sich nochmal die Zeit nehmen, hier in die Sendung zu kommen.
Nein, danke schön, dass ich nochmal drankomme.
Ja, Sie waren ja auch noch nicht fertig. Sie haben.
Nein, es ist ja auch eine sehr verwirrende und vielfältige Geschichte. Deshalb,
und eine sehr berührende, muss man sagen, denn Sie haben diese Last ja eine ganze Weile getragen, bevor Sie dann wussten, was tatsächlich in Ihrer Familie geschehen ist.
Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Details eingehen, denn sonst wird es nämlich 11:30.
Dann ist die Sendung tatsächlich
um. Ich sage nur, für mich als Heranwachsender sind mir viele Dinge begegnet, die ich einfach nicht verstanden habe. Ich habe aber mit der ich leben musste, ich musste leben mit dieser völlig Emotionslosigkeit meiner Mutter, die einfach nicht gelernt hatte in ihrer eigenen Kindheit, sie durfte kein fröhliches Kind sein. Es hieß, mein Großvater, ja, der sitzt oben und malt und du bist ruhig. Sie durfte nicht lachen. Dann wurde sie in eine Klosterschule, in ein Internat gepackt, weil die Nazis sagten, entweder... Wir nehmen dir das Kind weg oder ihr müsst euch trennen. das ist keine ordentliche Ehe, was ihr hier macht. Hm. Da hat sie mir erzählt, dass sie, wenn sie sonntagmorgens als kleines Mädchen mit 9 Jahren mal im Klostergang gehüpft ist, dass sie gemaßregelt wurde. Kind, es ist Sonntag, Ruhe. Das ist ein heiliger Ort. So, ne? Und diese emotionalen Geschichten, dann kommt ja insgesamt die Gefühlskälte. Degenhardt hat gesprochen, unsere Lieder sind zerrissen, es sind eingefroren. Diese Frost der Nazizeit, die Schweigen, das kommt ja alles obendrauf. Hm. So, Punkt. Jetzt bin ich die Frage, wie bin ich damit umgegangen?
Ja, und Sie haben uns vor den Nachrichten schon gesagt, ja. Sie haben auch Ihren Frieden mit Ihrer Mutter geschlossen. Das heißt, Sie
genau,
sind konstruktiv
sie,
ja auch rangegangen an
ja,
die
Ja, weil sie
Geschichte.
Nicht anders konnte. Sie konnte nicht anders, aber ich musste irgendwie mich auch retten. Ich musste als junger Kerl mich irgendwie auch retten. Wenn sie darauf bestand, dass ich mit 23 abends um 8 zu Hause zu sein hätte, dann musste ich irgendwie mich da rausretten. Ne? Hm. Und ich bin also relativ früh ausgezogen und. Aber der Kernpunkt, der mich, glaube ich, gerettet hat, ich habe das Ihrer netten Kollegin im Vorgespräch gesagt, ich bin eigentlich kein traditioneller Kirchenchrist, aber ich bin ein sehr frommer Mensch. Und mir hat ein Gebot der 10 Gebote, war für mich eine wichtige Leitlinie. Und zwar, du sollst deine Eltern nicht verachten. Luther hat fälschlicherweise übersetzt, du sollst deine Eltern lieben und ehren, was dann in der bürgerlichen Gesellschaft zu einem Unterwerfungswerkzeug geworden ist. Mhm. Und das heißt, ich muss sie nicht lieben. Ich muss sie nicht lieben, nein. Aber sie ist meine Mutter und ich bin verantwortlich. Und das war für mich eine ganz entscheidende Leitplanke. Ich bin verantwortlich für ihre Körperlichkeit, dass sie irgendwie leben kann. Mhm. Nicht hilfreich gewesen, oft da gewesen. Aber sie war nicht, ich habe sie schon lange weggetrauert gehabt. Und als sie starb, war ich nicht traurig. Ich hatte ein Recht auf mein eigenes Leben.
Herr Opitz, ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bedanken dafür, dass Sie uns das alles geschildert haben und möchte aber daraus auch ziehen, wie wichtig es für Sie war, auch zu wissen, wer Ihre Mutter ist, damit Sie diesen Frieden schließen konnten und diese Haltung auch für sich ja einnehmen konnten, die Ihnen jetzt hilft, über diese ganze Zeit auch gut hinwegzukommen und Ihr Leben zu leben. Andreas Steiner ist im Studio Diplompsychologe. Ich habe in der Nachrichtenpause Sie auch schon mal angesprochen. Das sind Geschichten, die einen anrühren und die Sie tagtäglich, will ich nicht sagen, aber doch sehr häufig haben. Also Dinge, die ja unser Herz anrühren, die uns nachdenklich machen, die uns nicht einfach so zurücklassen, dass wir sagen, wir gehen wieder in unser Leben. Wie gehen Sie damit um, beziehungsweise wie gehen Sie mit Ihren Klienten damit um?
Also es ist auf jeden Fall richtig, ich kriege dramatische Geschichten zu hören. Manchmal bin ich sogar der Einzige, der sie zu hören kriegt oder nach vielen Jahren der Erste oder so etwas. Das gehört in der Tat zum Berufsalltag dazu. Ich arbeite sehr stark lösungsorientiert. Das heißt, es geht nicht nur darum zu gucken, was ist alles Schlimmes passiert und was hat das dann ausgelöst und so weiter, sondern vor allen Dingen auch, was kann man machen? Wo liegen die Quellen der Kraft in den Klienten, Patienten selbst, aber auch im Familiensystem? Und es ist fast in jedem System so, dass es irgendwelche manchmal verborgenen Edelsteine gibt, die man finden kann, die den Menschen dann gut tun. Aber die eben auch erst rauskommen, wenn man drüber spricht und sie entsprechend aufdeckt. Das kann ein Geheimnis betreffen, das kann aber auch überhaupt ein einseitiges Bild sein. Bestimmte Bilder, die Menschen von ihren Eltern oder Geschwistern oder Großeltern haben, wirken manchmal wie ein Filter und lassen eben nur die Sachen durch, die dazu passen. Und das, wenn das schlechte Sachen sind, dann werden gar keine guten Seiten gesehen, die es aber doch irgendwie gibt. Und auch wenn diese Sachen wieder verfügbar sind, dann ist das oft eine große Erleichterung. Das ist auch sehr schön, dass jemand zum Beispiel zum ersten Mal in seinem Leben positiv über seinen Vater denken kann oder ein liebevolles Gefühl für seine Mutter vielleicht doch einmal entdeckt, weil er auf einmal merkt, woran liegt es eigentlich. Denn das Problem ist ja, dass die Kinder, die in das System reingeboren werden, diese Erklärungen noch gar nicht haben. Insbesondere dann, wenn über nichts geredet wird. Und meistens denken, es liegt an ihnen. Also wenn ein Stiefvater, der als Vater ausgegeben wird, ein Kind anders behandelt als die leiblichen Kinder, dann denkt ein Kind sehr schnell, der hat mich nicht lieb. Und wahrscheinlich, weil ich nicht okay bin. Und die anderen sind irgendwie besser als ich. Und das wirkt wie so eine Art Lebensmotiv. Und das beeinflusst aktuelles Verhalten und aktuelle Verhaltensmuster einfach sehr stark. Und wenn auf einmal klar ist, ach, das liegt gar nicht an mir. Und auf einmal in einer Therapie dann Sachen erarbeitet werden können, die diese Sachen umfassend erklären. Und man endlich weiß, wo das eigentlich hingehört. Dann werden oft ganz große Lasten damit weggenommen. Und diese Momente sind einfach sehr schön. Und deswegen stimmen mich die Sachen auch immer grundsätzlich optimistisch. Und ich habe auch vor schweren Themen auf diese Weise keine Angst, weil ich weiß, es gibt fast immer irgendwas, was man machen kann.
Aber man muss tatsächlich genau hinschauen. Man muss versuchen, auch Dinge herauszufinden. Ja. Ich habe gelernt jetzt auch von dem, was unsere Hörerinnen und Hörer uns übermitteln, das ist teilweise Detektivarbeit, die da auch geleistet werden muss, weil diese Geheimnisse eben echt wirklich gut gehütet sind. Oftmals eben Menschen auch verstorben sind bereits. Man kann nicht so ohne weiteres nachvollziehen, was tatsächlich passiert ist. Tembi Wolf, Sie sind Journalistin, haben einen Podcast begleitet, gehostet, in dem es um Familiengeheimnisse geht. 12 Folgen, eine davon handelt auch von Ihrem Familiengeheimnis. Aber ist es denn tatsächlich so, auch Ihr Erleben, das, was Sie gehört haben, dass es oftmals wirklich auch schwer ist, herauszufinden, was wirklich gewesen ist? Sie haben uns ja schon auch erzählt von dem der jungen Frau aus Nordkorea, die im Fernsehen dann aufgetreten ist und über diesen Weg dann ihre tatsächliche leibliche Mutter gefunden hat. Das sind schon Dinge, da könnte man Drehbücher draus machen, richtig?
Mhm, absolut. Ich würde sagen, vor allem in solchen Fällen, aber die, wie dem, den Herr Opitz gerade beschrieben hat und auch was Herr Steiner vorhin erzählte, wo es um Missbrauch geht, ist es oft so, dass die Betroffenen selbst gar nicht mehr wissen, was war und was nicht war und oft die haben vielleicht eine Ahnung, die haben vielleicht Albträume und Flashbacks und können oft selbst gar nicht mehr nachvollziehen und auch nie wieder herausfinden oder nachprüfen, was ganz genau wann wie passiert ist. Und damit muss man natürlich auch einen Umgang finden, dann als Person, die sich auf die Suche nach Antworten begibt in so einer Familie. Und ich würde aber sagen, auch das kam so ein bisschen jetzt gerade immer wieder durch, das Wichtige ist eben zu wissen, dass sich diese Geheimnisse nicht nur von einer auf die nächste Generation übertragen, sondern eben, wenn mich mein Stiefvater so behandelt, wenn ich Gewalt erfahre in meiner Herkunftsfamilie, dann steigt eben die Chance, dass ich das auch weitergebe oder dass ich selbst dann Probleme habe, wenn ich meine Rolle suche als Elternteil, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Das haben uns auch viele Protagonistinnen erzählt. Und so setzt sich das, kann sich das über 2, 3 und Herr Steiner kann das sicher noch besser irgendwie beschreiben, aber das kann sich auch über noch mehr Generationen fortsetzen. Und wenn nicht mal einer sagt, okay, wir schauen da jetzt mal drauf, dann kann sich so ein Bild ganz schön verfestigen in Familien.
Und wir müssen an dieser Stelle vielleicht auch nochmal dazu sagen, es gibt unterschiedliche Geheimnisse. Manche, die mehr prägend verbergen, also prägendes verbergen, manche, die vielleicht einfach nur sind, um Kinder aus was rauszuhalten oder so. Und das, was wir hier gehört haben, sind tatsächlich die schweren Geschehnisse, Erlebnisse, die nicht so sind, dass man sagt, die sind nicht prägend auch gewesen für ein Kind oder die nachfolgende Generation. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, 00800 446 44 64 zu wählen oder uns zu schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unerzählte Geschichten, das ist das Thema heute hier in der Lebenszeit, warum Familiengeheimnisse belasten. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, der uns aus Bayern angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Ja, Sie sind...
Ich bin da auf Sendung.
Genau, Sie sind okay. Auf Sendung.
Also ich habe folgende Frage. Ganz kurz die Vorgeschichte. Ich habe erfahren, dass ich einen Halbbruder hatte, der lange verschwiegen wurde. Bei den Schwiegereltern habe ich erfahren, dass ihre erste Tochter, also ich habe geheiratet natürlich, die erste Tochter der Schwiegereltern ist verstorben an Nierenversagen. Es ging nie jemand auf deren Grab, also meine Frau ging nicht auf deren Grab, bis ich sie hingeschickt habe. Ich sagte, ah, Moment mal, 12 Jahre wirst du jetzt mal das Grab deiner Schwester, von der sie viel erzählt hat, aufsuchen und den Tatsachen in die Augen schauen. Dann wurde mir klar, dass der Schwiegervater seinen Großvater durch Suizid sozusagen vom Strick runternehmen musste. Als ich insgesamt in diese Sache nachging und nachgefragt habe, weil ich selber mich mit Psychologie und Hellinger und so weiter beschäftigt habe und doch, sagen wir mal, aufgeklärt wurde, als ich danach fragte, wie kommt es, dass eine jungverheiratete Frau mit solchen Schwierigkeiten hat und Suizid droht und x-mal in der Psychiatrie war, wurde ich praktisch des Hauses verwiesen. In dem Fall, da es eine französische Frau war, wenn sie weiterhin noch solche Fragen stellt, verschwinden sie sofort, habe ich dann auch gemacht und so weiter. Mhm. Die Frau selber hat mehrfach mit Suizid gedroht, hat es nicht ausgeführt bei mir während meiner Ehezeit. Also, die Hauptfrage ist folgendes. Wie schaffe ich es, meinen zwei Söhnen das irgendwie nahezubringen und beizubringen oder sie darüber aufzuklären? Wie gesagt, ich selber bin durch die vielen Sachen, glaube ich, durch psychische Sachen und Themen und wenn sie wollen, Therapien ziemlich durch, habe ich das Gefühl zumindest. Und ich werde den Söhnen nichts weiterhin verheimlichen, sondern sie sollen wissen, was Tatsachen ist. Die Sachen müssen auf den Tisch, um sie einfach behandeln zu können und auch klären zu können.
Also das heißt, Sie fühlen sich stabil auch mit dieser wirklich ja umfassenden Geschichte?
Total blöden Geschichte einfach, aber wie gesagt, ich habe das, glaube ich, x-mal besprochen und verarbeitet.
Und möchten aber gerne Ihren Söhnen das mitteilen und haben es schon mal versucht?
Genau, das ist ja wirklich das ein absoluter Zufall. Ich komme gestern von einer Reise zurück, wo ich einen der Söhne der Eltern sagte, du lass uns mal drüber sprechen. Ich habe die und die Papiere dabei. Das sind bitte, das Thema ist eigentlich schon lange auf dem Tablett, sagen wir es schon seit 1-2 Jahren. Ich habe es gestern wieder nicht geschafft, Interesse daran zu
wecken bei ihrem Sohn.
Zu wecken, genau. Mhm. Sondern ablehnen, ja, ich muss jetzt da noch muss irgendwas machen, ich muss das noch machen, ich muss mich um dahin und ich muss hinfahren, also irgendwelche faktischen Sachen. An das Thema geht er einfach nicht dran und der Jüngere, also der eine ist 40, der andere ist 35, wollen einfach nicht dran. Wie schaffe ich es, doch einfach Klarheit herzustellen und zugeklebt die Wunden zu öffnen, zu nähen, zu reparieren und den Eiter, den schwelenden Eiter da rauszukriegen,
Das
ist meine Frage.
Wir können das natürlich nicht jetzt ganz klar beantworten, Sinne, dass wir Ihre Geschichte ja nur jetzt sehr, sehr rasch umrissen bekommen haben und auch das Verhältnis zu Ihren Söhnen nicht kennen. Aber ich gebe das gerne weiter an Andreas Steiner, der ja als Psychologe mit niedergelassener Praxis auch arbeitet und sicherlich genau solche Dinge auch immer mal wieder hört. Also wenn man dann selber soweit ist und hat das aufgearbeitet, möchte es aber nicht genauso machen wie vielleicht die Eltern und das Ganze Schweigen, hilft aufschreiben, dass die Söhne das vielleicht mal irgendwann lesen können, wenn ihr Zeitpunkt gekommen ist? Wäre jetzt so ein spontaner Gedanke meinerseits gewesen.
Ist eine gute Idee, ja. Also es ist immer gut, wenn Quellen der Wahrheit irgendwie verfügbar sind. Und wenn jemand noch nicht so weit ist, dann später die Möglichkeit hat, ist bestimmt eine gute Idee. Ob derjenige das nutzt, muss man dem halt überlassen. Also wenn jemand absolut etwas nicht wissen will, kann man das nicht mit der Brechstange dann erreichen.
Also irgendwo eine Schatulle hinlegen, wo alles drin steht.
Ja, solche Sachen. Was immer mal wieder ganz gut funktioniert, ist, diese Situation gibt es auch in therapeutischen Gesprächen, dass wenn man sehr über konkrete, schmerzhafte Themen spricht, viele Menschen sind sehr stark gewöhnt, diese Sachen wegzudrängen und nichts dafür zu empfinden, was aber wichtig wäre.
Aber könnte es denn auch sein, dass die Söhne sagen, wir haben unser Leben, das funktioniert gut, wir sind glücklich, wir brauchen das gar nicht, wir müssen nicht in der Vergangenheit wühlen?
Können die sagen. Müsste man natürlich gucken, ob das stimmt. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, es ginge ihnen prächtig, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Aber letztendlich muss man es respektieren. Ich kann auch als Therapeut nur Menschen helfen, die mir den Auftrag dazu geben, und ich kann mich da nicht aufdrängen. Mhm. Und so ist es in Familien auch. Was ich halt sagen wollte noch ist, man kann manchmal Leute indirekt neugierig machen, indem man Geschichten erzählt von Menschen, die eine Belastung hatten und dadurch, dass sie herausgefunden hatten, was eigentlich los ist, eine große Erleichterung da hatten. Und meistens sind das auch sehr spannende Geschichten. Und wenn jemand durch spannende Geschichten auch nicht bewegt werden kann, ja, dann ist das halt so. Aber die meisten Menschen werden dadurch bewegt. Also ich habe da recht gute Erfahrungen damit. Aber ich habe natürlich auch Leute nur in Therapie, die auch...
Die das selber wollen.
Die das selber wollen, genau.
Also, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, das haben wir gelernt. Wenn jemand es nicht möchte, diese Familiengeheimnisse aufzubrechen, dann muss man gucken, wann man den richtigen Zeitpunkt möglicherweise findet oder neugierig machen auf andere. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Erstmal herzlichen Dank nach Bayern, dass Sie uns das geschildert haben mit Ihrer Lebensgeschichte, die ja durchaus ja auch bewegend ist, wie alle, die wir hier gehört haben bislang, und auch alle, die uns geschildert werden, auch per Mail und in den Anrufen, die unser Hörerteam erreichen. Ich sage jetzt guten Morgen nach Essen. Herr Kreuzsaaler ist in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Geschichte ist welche?
Ja, ich bin jetzt 67 Jahre alt und hatte in meiner Kindheit einen sehr zärtlichen Großvater, der mir Geschichten erzählt hat und Äpfel für mich geschält hat und so weiter. Zu ihm hatte ich ein emotionales Verhältnis, und das war eigentlich für einen Mann eigentlich dieses Alters war das eher ungewöhnlich. Der war wirklich sehr, sehr liebevoll. Im Gegensatz zu meinem Vater, der auch schon mal ordentlich zugeschlagen hat. Ich bin Jahrgang 59, als ich 6 Jahre alt war, dann war auch mal klar, der hat als Soldat im Krieg, in beiden Weltkriegen gekämpft. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er auch auf Menschen geschossen hat. Und er hat gesagt, ja, das musste ich machen. Die haben auf mich geschossen, ich habe zurückgeschossen, sonst wäre ich tot gewesen. Und das habe ich dann mit 5, 6 Jahren eingesehen. Ja. Als ich 9 war, ist der zu meinem Unglück gestorben. Also ich hatte wirklich ein sehr zärtliches und emotionales Verhältnis zu dem, ja. Und ich habe dann, so langsam erwacht man dann dazu, welche Geschichte Deutschland in der Geschichte gespielt hat. Und ich habe dann meinen Vater immer gefragt, hatte Opa da irgendwie noch mit zu tun? Und mein Vater hat immer gesagt, der Opa war ein Mitläufer, der hatte gar nichts damit zu tun. Und es hat mich irgendwie trotzdem nicht losgelassen. Und mit 30 habe ich recherchiert, im Internet gibt es in Düsseldorf eine Stelle für Gewaltverbrechen der Polizeieinheiten im Osten Europas, sprich also in Polen, in Russland und so weiter. Und rausgekommen ist, ja, mein Opa war bei diesen Polizeieinheiten dabei, die in Polen und in Russland gemordet haben. Der war im Konzentrationslager eingesetzt. Und irgendwie ist das bis heute noch so, macht mich das fassungslos, weil ich zu dem Mann ja eine sehr enge und nahe Beziehung hatte und ich das auch toll fand, so einen Opa zu haben. Und auf der anderen Seite, das dann nachzulesen zu können, dass er in so Schnellgerichten innerhalb im 5-Minuten-Takt Menschen zum Tode verurteilt hat, ja, das ist, kriege ich bis heute nicht zusammen. Ja. Mhm.
Und Sie haben es ja geschildert, Ihr Vater war streng bis dahingehend, dass er Sie gar geschlagen hat. Diese Geschichte, ja, die Sie dann herausgefunden haben über Ihren Opa, ich nehme mal an, so im Detail, sonst hätten Sie ja nicht nachforschen müssen, wurde das nicht thematisiert?
Nein, das wurde. Ich nehme auch an, dass er das nicht wusste, ja. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass mein Opa das meinem Vater erzählt hat. Ich weiß es aber auch nicht. Ich habe es ja. Das war so ein gut gehütetes Familiengeheimnis.
Und Sie
und schildern, das war,
Sie schildern es jetzt aber auch belastend für Sie, dass Sie das alles wissen. Unsere Sendung ist überschrieben mit unerzählten Geschichten, warum Familiengeheimnisse belasten. Denken Sie heute manchmal, vielleicht wäre es gut gewesen, es nicht zu wissen?
Das denke ich nicht. Ich bin ganz froh, dass ich das weiß, obwohl natürlich man kann sich immer alles anders wünschen, ja. Ich bin froh, dass ich es weiß und ich kann damit jetzt auch umgehen. Aber ich fand das erst schon sehr gruselig. Ja. Das hat mich schon sehr mitgenommen, ja, dass ich gedacht habe, also man hat ja dann eigentlich zwei Männer da vor sich, ja. Also ich habe das nur schwer zusammengekriegt.
Mhm. Auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben, dass Sie mit in die Sendung gekommen sind, Herr Kreuzhaller. Und wir wünschen Ihnen auch von dieser Stelle alles Gute, auch dahingehend, dass Sie vielleicht noch Fragen beantworten können, dass Sie damit gut umgehen können. Und alles Gute für die weitere Zukunft erst einmal. Herzlichen Dank. Wir sprechen über unerzählte Geschichten, warum Familiengeheimnisse belasten. Und im Vorfeld habe ich natürlich auch in meinem Umfeld erzählt, dass wir diese Sendung machen. Und es kamen ganz viele, die auch gesagt haben, ja, welche Familie hat eigentlich keine Geheimnisse und keine Dinge, die möglicherweise belastend sind, aber möglicherweise auch eben gar nicht belastend sind, wenn sie dann ans Tageslicht kommen, man vielleicht auch sagt, ja, mein Gott, es ist eigentlich kein schlimmes Geheimnis in dem Sinne, weil Offenheit tut gut. Aber Fachleute sagen ja auch, Geheimnisse müssen sein. Dinge, die nur in die Familie gehören und die als Familiengeheimnis vielleicht auch gar für den Zusammenhalt der Familie nützlich sind. Andrea Steiner, da sehe ich schon, da sind Sie nicht so richtig einverstanden mit dieser Aussage, aber würden Sie sagen, es gibt eben wirklich auch dahingehend unterschiedliche Geheimnisse. Manche sind auch wirklich nützlich, weil ja, sie gehören in die Familie. Es ist gut, wenn sie nicht nach außen getragen sind, aber sie sind vielleicht in der Familie selbst gar nicht so ein großes Geheimnis.
Also wenn das so gehandhabt wird, dann ist das richtig. Also Geheimnisse sind nicht grundsätzlich schlecht. Wir haben ja auch das Beichtgeheimnis, das Bankgeheimnis und das Steuergeheimnis. Es ist richtig, dass ein paar Sachen in einer geschlossenen Gruppe verbleiben sollen und die Öffentlichkeit nicht unbedingt davon erfahren muss. Ja? Es wird immer nur dann ein Problem, wie gesagt, wenn Familienmitglieder davon wirklich betroffen sind und es aber so getan wird, als sei das nicht. Also da gibt es dann Kinder, die spüren etwas und denen wird dann immer gesagt, das bildest du dir nur ein oder so etwas, entweder direkt oder indirekt.
Und dann ist es sinnvoll, möglicherweise doch mal nachzufragen. Ja, haben wir heute gesprochen in der Lebenszeit und ich muss Ihnen leider ins Wort fallen, denn die Zeit rennt und diese Sendung ist zu Ende. Ich danke allen, die mitgemacht haben und Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Das war die Lebenszeit an diesem Freitagnachmittag.